Ich wäre froh, wenn ich wüsste, diese Folge ist nur jetzt aktuell relevant und die nächsten 20 Jahre dann wieder nicht mehr. Aber ich fürchte, sie wird relevant bleiben. Es geht darum, ob Kinder schreckliche Bilder sehen können und was man dann anschließend mit ihnen tut.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, die schrecklichen Bilder dieser Tage sind die Bilder von dem, was in letzter Zeit in Israel geschehen ist. Und du hast gesagt, wir sollen darüber sprechen, ob Kinder diese Bilder sehen können. Ist das was, was dir am Herzen liegt? Ist das was, was du als Arzt gefragt wirst? Ist das was, was du in deinem persönlichen Umfeld diskutiert hast? Oder warum ist dir das Thema jetzt wichtig?
Weil das im persönlichen Umfeld auftaucht. Weil das ja wirklich ein Problem ist. Weil du ja wirklich jetzt gerade also Bilder siehst, die ja auch für uns Erwachsene ganz schwer zu ertragen sind. Ja, es sind einfach Bilder, in denen Erwachsene, aber eben auch Kinder, Kleinkinder ermordet werden. Und das ist für Kinder dann eben entsprechend noch schwerer zu ertragen.
Jetzt ist es ja so, also diese schrecklichen Bilder, sich live anzugucken sozusagen, wie Menschen ermordet werden oder so, die muss man ja suchen. Ja, das heißt, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ja. Sage ich, Mensch, das sollten meine Kinder sehen, ich zeige denen das. Oder die Kinder kriegen das selber, wenn sie groß genug sind, von Klassenkameraden oder irgendjemand anders geschickt oder so. Vielleicht, wenn sie ihr eigenes Handy haben oder suchen das sogar. Zunächst mal mein Instinkt als Vater von mehreren Jungs. Die grausamsten Bilder würde ich jetzt nicht unbedingt wollen, dass meine Kinder sich das angucken. Also wenn ich eine Möglichkeit hätte, ihnen das zu ersparen, würde ich die schlimmsten der Bilder ihnen tatsächlich ersparen, weil ich als Kind auch super sensibel war bei solchen Sachen. Wie siehst du das?
Würde ich genauso sehen. Ich habe mir bewusst ein paar dieser Bilder angeguckt, weil ich einfach mir auch deine Meinung zu bilden wollte, aber das würde ich Kindern natürlich niemals zeigen. Nur müssen wir davon ausgehen, dass Kinder natürlich auch selbstständig im Netz unterwegs sind oder mit dem Fernseher unterwegs sind oder wir leben in einer Zeit, in der es ja fast zum guten Ton gehört, schon einen Fernseher im Kinderzimmer zu haben. Und wenn du den anmachst, dann siehst du vielleicht nicht unbedingt gleichen Bilder. Kommt drauf an, was du siehst. Also wenn du CNN siehst, siehst du mehr, als wenn du die ARD siehst. Aber du siehst ja sehr viele Zeugen, die beschreiben, was sie gesehen haben. Du siehst weinende Eltern, weinende Kinder. Du siehst Leute, die schildern, was anderen passiert ist. Und dann beginnt das eigene Kino im Kopf. Und das ist auch nicht weniger schlimm, als die Bilder direkt und unmittelbar zu sehen.
Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was passieren kann. Und lass uns die ruhig irgendwie nacheinander oder auch durcheinander besprechen. Eine Parallele vielleicht, also wenn man jetzt nur in Anführungszeichen deutsche Nachrichten sieht, dann ist ja das, was erzählt und gesagt wird, das Furchtbare und Bedrohliche. Was nicht unbedingt immer besser ist sozusagen. Ich erinnere mich, als es den Angriff auf die Ukraine gab, da hatte ich wiederum im Bekanntenkreis Leute, die gesagt haben, naja, meine kleinen Kinder, die haben jetzt Angst. Die haben Angst, der Krieg könnte auch zu uns kommen. Und da wurden nicht Opfer gezeigt oder über Entführung oder Morde gesprochen, sondern da haben die Eltern dann versucht, das Konzept Krieg den Kindern zu erklären. Die Kinder hatten schlichtweg Angst, der Konflikt könnte sich ausweiten, was ja auch Erwachsene hatten in der Zeit. Oder vielleicht immer noch haben. Ja, also es ist ja keine 100% absurde Angst zum Beispiel. Jetzt kann man das, glaube ich, das will ich nicht und das würdest auch du nicht wollen, die Kinder sozusagen von der Realität vollkommen fernhalten und so zu tun, als ob es solche Konflikte und solche Probleme nicht gäbe. Also das ist die, würde ich sagen, fast mildeste Stufe, wenn man nicht seinen Kindern eine vollständige Illusion zaubert. Und wie soll man deiner Meinung nach mit dieser vergleichsweise milden Stufe umgehen?
Mit der Angst, die Kinder selber entwickeln.
Mit der Angst. Sie hören, was da ist. Sie hören, dass da ist Krieg. Sie hören vielleicht auch die Leute, die gibt es auch teilweise hier, die Sympathisanten oder Unterstützer. Oder sie hören eben, irgendwo ist jemand einmarschiert. Und die haben dann manchmal eine sehr plastische Vorstellungskraft und haben richtig furchtbare Angst. Ihnen könnte eben auch etwas passieren. Ja.
Es kommt natürlich auf das Alter der Kinder an. Also bei älteren Kindern kannst du natürlich argumentieren, also der Israel-Konflikt wird ja nicht nach Deutschland schwappen. Also die Demonstrationen in Deutschland, die Sympathiedemonstrationen gegenüber der Hamas, die sind ja schon schlimm genug, aber sie sind ja zumindest nicht physisch bedrohlich für uns.
Ja.
Das kann man, aber ich denke, bei kleineren Kindern wird ja auch das problematisch. Also das kannst du ja nicht erklären. Die sehen einfach leidende Menschen. Sie hören von gestorbenen Menschen, sie hören von Krieg und von Mord und dann musst du eben altersabhängig verschieden damit umgehen. Erklären, dass das hier nicht unmittelbar gefährlich ist, das kann man natürlich schon tun. Bei der Ukraine war es ja gar nicht eindeutig. Also so eindeutig zu sagen, hier passiert schon nichts, geht ja nicht.
Ne? Hier kann man sich ja auch genug Szenarien vorstellen, wo das für dich eben bedrohlich sein könnte. Du bist Teil einer jüdischen Familie. Du wohnst neben dem jüdischen Kindergarten oder der israelischen Botschaft. Auch da kann man zumindest Angst haben vor Terroranschlägen oder so, die dann nicht 100% unbegründet sind.
Naja, ich hoffe, dass du Unrecht hast, aber ich befürchte, dass du nicht Unrecht hast. Also der Gedanke, dass man hier Angst haben muss vor Terroranschlägen gegenüber jüdischen Einrichtungen, ist schwer erträglich und das darf nicht so sein. Mhm. Aber ich glaube, da hat die Gesellschaft ein bisschen was zu tun, gerade bei uns.
Das glaube ich auch und ja auch schon immer. Also das ist ja auch kein Zufall, dass vor solchen Einrichtungen eben sehr viel Polizei im Einsatz ist, was in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass da eben nichts Schlimmes passiert ist. Wobei es Drohungen natürlich genug gibt gegenüber dieser Einrichtung, die dann aber nicht wahrgemacht werden. Vielleicht einfach, weil die Abschreckung so groß ist. Aber jetzt hat man diese Angst und du hast gesagt, es ist unterschiedlich, je nachdem, in welchem Alter die Kinder sind. Sagen wir mal so, was für verschiedene Varianten gibt es für dich, damit umzugehen? Und wo ist die Grenze, wo du sagen würdest, ab da ist es eben ein kleines Kind, ab da ist es dann schon irgendwie ein größeres Kind oder ein Jugendlicher und da würde ich dieses oder jenes Umgehen mit empfehlen.
Also ich glaube, die Grenzen kannst du besser beurteilen als ich. Aber ich würde zunächst mal die These aufstellen, dass man es nicht verheimlichen kann. Dass man keine Chance hat, diesen Krieg vor Kindern zu verheimlichen. Nicht vor Kleinen, nicht vor Mittleren, nicht vor Großen. Ich bin sicher, dass alle Kinder das mitkriegen und das kriegen sie entweder zu Hause mit über den Fernseher oder wie auch immer oder sie kriegen es übers Handy mit oder sie kriegen es eben am Schulhof oder im Kindergarten mit. Die reden ja darüber. Und insofern muss man erstmal davon ausgehen, dass die Kinder mitkriegen, dass da gerade etwas Schreckliches passiert ist. Und dann muss man davon ausgehen, dass die ihre Eltern, Paten, wen auch immer, nicht zwingend ansprechen. Und insofern ist mein erster Appell einfach der, wirklich ganz aktiv und bewusst das Gespräch zu suchen. Genau das anzusprechen, was von den Kindern gar nicht angesprochen wurde. Genau das anzusprechen mit dem Wissen, damit beschäftigen die sich gerade sowieso. Und sie dann eben zu fragen, was hast du gesehen? Was hast du dabei empfunden? Was genau hast du gesehen? Welche Szenen haben dir Angst gemacht? Hast du was gesehen? Habt ihr darüber geredet? Also das Thema ansprechen mit dem Wissen, dass es sowieso im Kind gerade rumort.
Ich glaube sozusagen so im Vorschule- und Schulalter passiert was. Also mit 5, 6 ändert sich, glaube ich, mal so die Kapazität von Kindern, über Dinge analytisch zu sprechen. Die darunter haben wahrscheinlich einfach nur Angst. Und dann, aber das kann ich jetzt gar nicht aus der Beobachtung meiner Kinder sagen, ich weiß, dass es bei mir selber irgendwann so mit 11, 12, 13 passiert ist, dass ich angefangen habe, einigermaßen so zu denken, wie ich auch heute noch denke. So würde ich es sagen. Ich weiß es gar nicht. Aus deiner Introspektion, was meinst du? Und du hast natürlich auch Kinder im Bekanntenkreis, auch wenn du selber jetzt keine hast.
Ich kann die Grenze nicht scharf sehen.
Ja. Was können wir schon mit unseren Brillen scharf sehen, Magnus?
In unserem Alter.
Ja.
Aber es ist ja so, man kann auch mit Kindern, mit sehr kleinen Kindern umgehen und mit ein paar Tricks versuchen, ihnen Ängste zu nehmen. Wenn die wirklich Angst haben, dann kann man zwei Dinge tun. Das eine ist, also erstmal, was man nicht sagen sollte, eigentlich bei niemandem sagen sollte, du musst keine Angst haben. Der Satz ist naheliegend und cool, aber einfach falsch. Also zu kurz gesprungen, weil du musst keine Angst haben, begründet ja noch nicht, warum. Man kann tröstend sagen, dass da jetzt, und das ist ja auch, letztlich ist es ja dasselbe, womit wir uns auch trösten. Du kannst ja Kinder damit trösten. Da sind furchtbare Dinge passiert, aber jetzt, jetzt stehen die da alle zusammen. Jetzt kümmern sich ganz viele Leute um die Opfer. Jetzt ist es so, dass da ganz viel Polizei ist und sich kümmert und Ärzte sind und sich kümmern und die Feuerwehr kümmert sich und die Leute kümmern sich umeinander und die einkaufen für die anderen ein und weiß der Teufel was. Und jemand, der obdachlos ist, kommt jetzt bei jemand anders unter. All diese Dinge sind ja wahr. Und sind tröstlich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, du kannst auch mit psychologischen Tricks arbeiten. Also wenn Kinder Angst haben, das kannst du auch bei Wut und anderen Dingen, aber wenn ein Kind Angst hat, dann kannst du ihm sagen, wir packen jetzt die Angst gedanklich in einen großen Karton, den schnüren wir zu und den packen wir jetzt weg und schließen dann noch das Fach ab, wo der jetzt abgestellt ist, in Gedanken. Also wir kontrollieren die Angst. Das funktioniert bei Erwachsenen, das funktioniert bei Kindern manchmal auch.
Ich würde übrigens nicht sagen, dass es ein Trick ist. Ich würde schlichtweg sagen, es ist eine Methode. Na gut, vielleicht, weil die Kinder nicht wissen, dass es eine Methode ist. Aber ich zum Beispiel, meine Kinder hatten manchmal furchtbare Angst vorm Einschlafen, vor irgendwelchen Dingen, wie das eben immer so ist. Einbrecher, Geister, Monster, was auch immer das heißt. Und ich habe denen steif und fest behauptet gegenüber, ich habe einen Zauber.
Ja.
Ich kann einen Zauber ausführen, der die Angst dann wegmacht. Und der bestand darin, dass ich sozusagen selbst ausgedachte Runen auf ihnen gezeichnet habe. Also ich habe nicht gesagt, das ist eine Rune. Ich habe einfach Bewegungen mit meinem Finger gemacht und so.
Ja, ja, ja.
Und die haben dann gesagt, ja, aber das ist doch Quatsch und so. Und habe ich gesagt, na pass auf, ich sage dir, das funktioniert. Jetzt probieren wir das aus.
Ja.
Und der Erfolg gab mir recht. ich habe ihnen damals nicht die Placebo-Wirkung erklärt, aber die haben dann gesagt, aber wieso kann es denn funktionieren? Da habe ich gesagt, ja, das ist eben die Zauberei daran. Sonst wäre es ja keine Zauberei, wenn man genau erklären könnte, wie es funktioniert. Dann wäre es ja Wissenschaft. Und es hat funktioniert.
Und jetzt habe ich noch sozusagen einen Erweiterungsschritt.
Oh, cool.
Weil du hast ja den Nachteil, dass du als Zauberer dann irgendwann das Kinderzimmer verlässt und das Kind dann trotzdem alleine ist.
Ja, das stimmt.
Genau. Ja. So, und jetzt machst du noch Folgendes. Du zauberst, so wie du es jetzt gemacht hast. Du zauberst die Angst weg, du kontrollierst die Angst, wie auch immer. Und dann verzauberst du noch den Lieblingsteddy oder Lulatsch oder meiner hieß Lulatsch.
Ja.
Dann verzauberst du noch meinen Lulatsch und dann sagst du, der hat jetzt auch Zauberkräfte und der bleibt jetzt die ganze Nacht über bei dir und der beschützt dich.
Das finde ich ganz gut. Ich habe mir überlegt, warum ich das nicht machen möchte.
Ja.
Weil, ja, dann sind sie ja auf den angewiesen. Stell dir vor, der geht verloren. Dann ist sozusagen der Fetisch, der die Angst wegmacht, weg. Und ich dachte, das andere ist was, was immerhin nur mich jetzt braucht. Später habe ich dann noch was anderes gemacht, auch ausprobiert, funktioniert auch sehr gut, weil mir aufgefallen ist, man kann ja ein totales Nervenbündel sein als Erwachsener mit sehr viel Angst. Aber wenn irgendwas passiert, was einen richtig aggressiv macht, dann kann man nicht gleichzeitig richtig sauer sein und Angst haben. Dann ist man einfach sauer.
Ja.
Und dann habe ich meinen größeren Kindern später gesagt, sie sollen innerlich mit der Angst sprechen und sagen, hau ab, Angst. Und ich habe gesagt, du kannst die Angst auch beleidigen und mit Schimpfwörtern, Dings. Und du musst einfach, sei ruhig sauer auf die. Das ist ja auch blöd, so eine Angst und so. Und das hat auch hervorragend geklappt. Also ich weiß nicht, ob ich da zufällig auf Gold gestoßen bin, aber zumindest bei meinen Söhnen hat das funktioniert.
Ja, es geht ja noch einen Schritt weiter. Also nicht nur bei deinen Söhnen, sondern auch bei Älteren ist es ja so, ich kenne relativ viele Leute, die zum Beispiel mit ihrem Tumor reden.
Oh Gott.
Und ja, schon. Aber wenn du den Tumor als eine Einheit betrachtest, die außerhalb deines Körpers ist, sie ist physisch innerhalb deines Körpers, keine Frage. Aber wenn der Tumor etwas ist, mit dem du reden kannst und dem du den Kampf ansagen kannst und den du beschimpfen kannst und bei dem du eindeutig sagen kannst, ich werde dich besiegen.
Ja.
Dann ist der Tumor auch ein wenig distanziert von dir. Das hilft auch. Das tun tatsächlich nicht wenige Leute. Doof ist die Idee nicht. Das
ist interessant. Ich frage mich aber jetzt, und ich fürchte, wir bräuchten mehrere psychologische Kommissionen, um das zu beantworten. Aber ich frage mich, ob das die richtige Herangehensweise ist. Also sauer zu sein, ihm den Kampf anzusagen oder mit ihm verständnisvoll, aber bestimmt zu sprechen. Und zu sagen, Harry, ich weiß, es gefällt dir gut, aber du musst gehen. Weißt du, was ich meine? Ich erkläre dir, warum. Wenn man ihm den Kampf ansagt, dann hätte ich vielleicht so das Gefühl, okay, ich habe in mir einen Feind, aber den kriege ich ja nicht rausgerissen. Das finde ich irgendwie, das macht wiederum eine neue Art der Bedrohung. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich würde natürlich, also du willst ja nicht, dass er geht, weil der kann ja gar nicht gehen.
Ach so, na wieso aber, nicht? Moment. Es gibt doch Remissionen und Tumore, die dann auch ganz weggehen nach Immun oder Therapie.
Klar, natürlich. Therapie, der kann weg sein, aber er ist dann natürlich selber in einem schlechten Zustand. Ein Tumor, den du besiegt hast, der ist ja eben einfach nicht mehr da. Nein, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die grundsätzliche Überlegung, mit so etwas zu reden, ist nicht die schlechteste Idee. Tatsächlich. Also das kann die Angst sein und das kann tatsächlich auch ein Tumor sein.
Auch das übrigens habe ich in anderen psychologischen Zusammenhängen. Man kann auch mit seiner Angst, also wenn Leute, die eine Angststörung haben, können auch die Angst benennen und dann mit ihr reden und sagen, ich finde das furchtbar, dass du mir jetzt schon wieder einen Strich durch die Rechnung machst. Ich möchte das nicht und so, um sich eben von davon zu distanzieren. Das sind auf jeden Fall sehr valide Gedanken. Jetzt gibt es die schärfere Stufe, dass durch Zufall oder weil sie denken, es ist cool oder weil sie es von jemand gezeigt bekommen, dass Kinder, vielleicht auch kleinere Kinder, was richtig Schlimmes sehen. Und du hast ja gerade beschrieben, dass auch dich die Bilder nicht kalt lassen. Jetzt gibt es da ein Spektrum, nicht? Das eine ist, ich finde, du hast ja gesagt, du hast es dir teilweise bewusst angeguckt und ich finde das auch vernünftig, weil man manchmal so Zahlen, so und so viele Leute gestorben, das macht ja nicht viel mit einem. Also das heißt, man blendet dann die Realität aus und wir können gleich noch darüber reden, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, die Realität, die weit weg ist, auszublenden oder so. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch wichtig, sich wirklich zu vergegenwärtigen, was passiert ist. Aber wenn man es eben nicht bewusst macht und wenn man nicht das Instrumentarium eines erwachsenen Menschen hat oder so, dann kann das natürlich überwältigend sein. Ich will nicht gleich von Trauma sprechen, aber es gibt natürlich Bilder, die man gar nicht mehr aus dem Kopf bekommt und die einen dann furchtbar betreffen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es eben auch dazu kommt, dass Kinder sowas sehen.
Das kannst du verhindern, indem du versuchst, ein wenig zu kontrollieren, was Kinder sehen, aber du kannst es natürlich nicht abschließend verhindern. Und du kannst es ja auch nicht erklären und schönreden. Ich meine, das sind dann einfach grausame Bilder, die auch einfach wahr sind. Und du hast ja völlig recht, auch für Kinder, aber auch für uns Erwachsene. Ein Bild eines einzelnen Opfers ist ja viel dramatischer als die Zahl, dass jetzt 1000, 1500 Leute umgekommen sind. Ja. Die Zahl ist sehr abstrakt. Das konkrete Schicksal ist sehr konkret und das ist das, was uns umtreibt. Und das ist eben auch das, was Kinder umtreibt.
Vielleicht bin ich ein unerschütterlicher Optimist, aber wenn so furchtbare Dinge passieren, manchmal ja auch im nächsten Freundes- und Bekanntenkreis, jemand verunglückt, ja, jemand ist schwer krank, jemand stirbt und das macht einen betroffen und das ist auch gut so. Die Leute fehlen einem dann ja oder andere Leute, denen sie fehlen, tun einem leid. Das ist ja Teil unserer Menschlichkeit. Trotzdem gibt es bei mir dann relativ schnell den Reflex zu sagen, puh, Gott sei Dank geht's mir gut, Gott sei Dank geht's meiner Familie, meinen Kindern gut und so. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr tröstlicher Gedanke, den man dann immer sagen kann. Du, ja, das ist furchtbar und die Leute tun mir super leid, aber uns geht's doch gut. Und da kann man sich oft jedenfalls dran festhalten.
Wahrscheinlich. Die andere Sache ist einfach die, dass man vielleicht auch gar nicht immer alles erklären können muss, auch nicht als Elternteil. Also wenn du solche Bilder siehst und wenn Kinder fragen, wie kann sowas passieren oder ist das gerecht oder irgendwas, manchmal kann man es eben nicht erklären und dann ist es auch legitim, ein Kind einfach nur in den Arm zu nehmen und zu zeigen, ich weiß da auch keine Lösung. Also ich bin nicht allwissend und ich bin auch nicht allmächtig. Klar. Und wir stehen jetzt beide hier und starren da drauf und verstehen es nicht.
Ja.
Nur das eben auch wirklich aktiv zu tun, halte ich für wichtig. Kinder auch in diesem Gefühl dann nicht allein zu lassen. Man muss es gar nicht unbedingt erklären, aber wir sind schon zu zweit.
Genau, und ich meine, und das ist die Botschaft. Also, und das würde ich sagen, das ist ja auch Teil des unerschütterlichen Optimismus, von dem ich gesprochen habe. Aber wir sind eben wenigstens zu zweit.
Genau.
Ja.
Also, was ich manchmal beeindruckend finde, was ich wirklich beeindruckend finde, sind Kindersendungen und Kindernachrichten. Also es gibt hier in NRW Kiraka, kennst du wahrscheinlich nicht, es gibt im ZDF, ich glaube im ZDF-Logo. Hast du die mal gesehen?
Nee.
Nachrichten für Kinder? Die sind richtig gut gemacht.
Okay.
Und die sind, ich weiß nicht, also ich finde die sogar manchmal besser gemacht als die Nachrichten für Erwachsene. Also
was mich nicht wundert.
Was mich auch überhaupt nicht wundert. Nein, es gibt einige Nachrichtensendungen, wo ich wirklich denke, also ihr habt ja wirklich, die sind einfach schlecht. Mhm. Und ich glaube, Kindernachrichten sind wie Science Slams. Wenn du, das war ein spontaner Gedanke, aber vielleicht ist er gar nicht falsch. Beim Science Slam ist es so, dass du Forscher, junge Forscher in einer Kneipe auf eine Bühne stellst. Sie bekommen 10 Minuten Zeit, über ihre Forschung, ihre Wissenschaft zu reden und vor einem Publikum, was keine Ahnung von Wissenschaft hat. So. Und am Ende bewertet das Publikum, was keine Ahnung von Wissenschaft hat, wer den besten Vortrag gehalten hat. Und dadurch zwingen die Leute sich, müssen sich zwingen, sich verständlich auszudrücken, ihre Gedanken verständlich auszudrücken. Und dadurch werden ihre Gedanken auch besser. Die Typen werden klüger, weil sie gezwungen sind, es Leuten zu erklären, die keine Ahnung haben. So, und dasselbe gilt manchmal, glaube ich, auch für Kindernachrichten. Man muss, glaube ich, Kindernachrichten sehr viel sorgfältiger schreiben, als man Erwachsenennachrichten schreiben kann. Und diese Selbstgefälligkeit, die in einigen Nachrichtensendungen, nicht gerade im Hintergrund steht, die fällt sowieso hinten runter, weil das kannst du dir gar nicht erlauben. Also ich finde Kindernachrichtensendungen zum Teil wirklich gut gemacht, erstaunlich uneitel und erstaunlich einfühlsam und vor allen Dingen erstaunlich klug und mit erstaunlich vielen Fakten.
Du willst sagen, man kann sich möglicherweise an den Kindernachrichten Inspiration holen, wie man mit seinen eigenen Kindern spricht.
Ja, und wie man überhaupt auch reden kann. Und ich habe vor ein paar Jahren angefangen, Vorträge nicht nur für Erwachsene, sondern auch vor Kindern zu halten. Ich war klug genug zu begreifen, dass das nicht ohne Risiko ist. Ich war vor dem ersten Kindervortrag durchaus in der Grundschule, Klasse 4 oder 3, weiß ich gar nicht mehr, war ich durchaus ein bisschen angespannter als vor einem normalen Erwachsenenvortrag, weil die ja so ungehemmt nachfragen. Aber du disziplinierst dich zu einer klaren Ausdrucksweise. Und das tut mir selber auch gut. Ich finde diese Kindernachrichtensendungen gerade in solchen Fällen, aber eigentlich immer, sehr, sehr sehenswert.
Ich finde das auch gut. Und es hat auch mit einer Klarheit des Denkens zu tun. Es gibt ja diese Idee, nicht jetzt beim Denken oder Reden in erster Linie, sondern kommt eigentlich aus der Gestaltung, aus dem Design und so. Simplicity. Und da geht es ja immer darum, das Überflüssige wegzulassen. Und das bedeutet eben nicht, dass das Einfache dann für Doofe ist, sondern es ist einfach nur besonders elegant und direkt unmittelbar zugänglich. Und ich finde, so kann man eben auch versuchen zu sprechen. Die Fremdwörter weglassen, die komplizierten Schachtelsätze weglassen, die abstrakten Ideen weglassen und konkret und einfach in einfachen Sätzen sprechen. Die Gedanken, die können dann teilweise sehr kompliziert sein, aber der Vorteil ist eben, erstens können es mehr Leute verstehen und zweitens merke ich selber viel schneller, wenn ich doch einen Quatsch gedacht habe. Weil nämlich Sprache auch für mich selber etwas zudecken kann und etwas weniger sichtbar machen kann. Und dann denke ich, ah ja, super, aber am Ende habe ich gar nicht viel gesagt oder was Widersprüchliches gesagt.
Genau, genau. Und ich habe mal irgendwann, das war so eine Balint-Gruppe, da haben wir unter Psychologen, Psychiatern vielmehr, da hatten wir so einen Text, den wir dann bearbeiten sollten und der war unfassbar kompliziert und ich habe ihn wirklich nicht verstanden. Und dann habe ich Blut geleckt und dann habe ich wirklich diesen Text redigiert und dann habe ich dem Autor, der eben da war, gesagt, Ihnen ist schon klar, dass Sie hier gleich zwei Sätze haben, wo einfach der zweite Teil des Satzes fehlt.
Ja.
Also der hat so viel Schachteln eingebaut, dass ihm gar nicht klar war, dass er,
ja.
Es fehlten einfach Verben, also es fehlte der Inhalt ja. eines Schachtelteils. Ja. Und das zeigt ja, wie verquer der Typ denkt.
Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, Thomas Mann ist deutlich überbewertet in der deutschen Literaturgeschichte. Deutlich überbewertet.
Und ich möchte ganz klar widersprechen, Thomas Mann hat sehr kurze, klare, präzise Sätze benutzt. Thomas Mann gilt zu Unrecht als kompliziert, was die Sprache angeht. Thomas Mann hatte eine super Sprache.
Ich glaube, du hast keine dicken Bücher von ihm gelesen, aber...
Doch. Lotte in Weimar, das war längst zu lang, und die Buddenbrooks. Und die Buddenbrooks kann man gut lesen.
Ja, sag mal so, ich habe es mir nicht angetan, weil das Sujet mich nicht interessiert, aber von dem, was ich gehört habe, scheint das eins seiner wirklich guten Bücher zu sein. Mhm. Ob es mit kürzeren Sätzen noch besser gewesen wäre? Hey, keine Ahnung. Aber der Mann ist mir auch unsympathisch, seit ich weiß, was er alles mit seinen Kindern angestellt hat. So, wo waren wir stehen geblieben?
Wir haben wie so oft liebenswert den Faden verloren.
Achso, es ging um die Kindervorträge und die einfache Sprache. Richtig.
Genau, und es ging letztlich um die Kindernachrichtensendungen und meine Liebeserklärung an Kindernachrichtensendungen wie Logo oder Kiraka oder so.
Ich wollte an dieser Stelle noch eine Anekdote erzählen. Ich habe ja mal Philosophie studiert, aber auf meine hemdsärmelige Art, für die ich bekannt bin. Und dann habe ich mal mit jemandem diskutiert und er hat mir vorgeworfen, ich würde etwas eskamotieren. Und ich weiß jetzt nicht, ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich hatte von diesem Wort noch nie gehört. Weißt du, was es bedeutet?
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung.
Genau.
Und da ich nicht so schnell googeln kann wie du, kann ich es jetzt auch nicht einfach.
Ich habe es ihm damals gesagt, ich würde mich gerne gegen den Vorwurf verteidigen, wenn ich verstünde, was er sagt. Und er müsste bitte mal erklären, was eskamotieren bedeutet, weil ich hätte mein Wörterbuch nicht dabei. Ich wusste nicht, dass es zum Philosophiestudium verpflichtend dazugehört. Und erklärte es mir dann konnte ich mich dagegen verteidigen. Eskamotieren, für alle, die sich jetzt wundern, ist also eine Eskamotte ist aus dem Französischen ein Taschenspielertrick. Und er warf mir also vor, ein Problem durch einen Trick wegzunehmen. So, worüber man diskutieren kann. Es war natürlich ein bisschen aufgeblasen und angeberisch. Aber das ist so, viele von uns haben eben Formeln, Fachwörter und so und nutzen sie gern. Und das ist schwierig, um zu verstehen, was man denkt. Und es ist schwierig für andere, um zu verstehen, was man sagt. Das sollten wir eben nicht tun.
Genau.
Magnus, es gibt für dich aber auch, natürlich nehme ich an, den Fall, wenn trotz allen wohlmeinenden Tricks und Zauberei in Anführungszeichen, alles, was wir jetzt besprochen haben, wenn sich der Zustand nicht besser, es gibt Sachen, die können Kinder traumatisieren. Deswegen sollte man sie nicht von allem fernhalten, aber dann muss man sich professionelle Hilfe holen, nicht?
Ja, nun, klar, sollte man. Wenn es erkennbar traumatisierend ist für Kinder, wenn sie tatsächlich Traumafolgen zeigen, dann ist es ein Fall für den Facharzt, also für einen Kinderpsychologen oder für entsprechende Gespräche.
Mit etwas Glück und Bemühen kommt es vielleicht nicht so weit. Das wünschen wir jedenfalls allen, die jetzt zuhören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.